Ja, liebe Gemeinde, vor ein paar Jahren veröffentlichte eine Zeitung in Lissabon die Geschichte von Preta. Preta war eine sehr treue Gottesdienstbesucherin in einer Kirche in Sobrado, einer Stadt in Portugal. 3 Jahre lang lief sie jeden Sonntag zu Fuß in die Kirche. Nun werdet ihr vielleicht sagen, das ist ja nichts Besonderes. Ich nehme an, einige werden auch zu Fuß hergekommen sein und nicht nur Ingolf und Dagmar. Aber die Preta, die musste schon relativ früh sich auf den Weg machen, denn die Kirche lag 26 Kilometer entfernt. Somit war Preta Sonntag für Sonntag mehr als 50 Kilometer zu Fuß unterwegs, um am Gottesdienst teilzunehmen und wieder zurückzukommen. Ja, und was sonst noch zu erwähnen wäre, diese pflichtbewusste Gottesdienstbesucherin war kein Mensch, sondern eine Hündin. Und wie die Zeitung weiter berichtete, stand Preta sogar mit der Gemeinde auf und setzte sich wieder, so wie es der Gottesdienstablauf gerade vorsah. Können Hunde in den Himmel kommen? Man ist geneigt, im Fall von Preta diese Frage zu bejahen. Und um einen Hund, der an das Himmelreich klopfte, geht es in der Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe. Das heißt, eigentlich ist es die Geschichte einer Krankenheilung, jedoch einer Heilung mit Hindernissen. Aber hört selbst. Ich lese aus dem 15. Kapitel des Matthäusevangeliums, die Verse 21 bis 28. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch ihre Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war die Tochter gesund. Eine Geschichte, niedergeschrieben in den Evangelien, die in der Bibel wie keine anderen Bücher für die frohe Botschaft stehen. Die Evangelien sind voll von frohmachenden Heilungsgeschichten. In all diesen Geschichten kommt die abgrundtiefe Liebe Gottes zu uns Menschen zum Ausdruck. In allen? Wirklich in allen? Wir haben hier auch eine Heilungsgeschichte vor uns, aber Hand aufs Herz. Können wir diese Geschichte wirklich guten Gewissens als Werbung für Gottes Liebe verwenden? Ich muss gestehen, als ich diese Geschichte das erste Mal las, bewusst las, da blieb mir fast die Luft weg. Ist das hier wirklich Jesus, von dem hier die Rede ist? Ist das wirklich der Sohn Gottes, der wie kein anderer sich um Menschen in Not, um Menschen am Rande der Gesellschaft kümmerte? Ist das wirklich der Sohn Gottes, der Blinde, der Lahme und sogar Aussätzige heilte? Ist das wirklich Jesus? Kann das wirklich wahr sein? Liegt da nicht eine Verwechslung vor? Ich muss euch leider enttäuschen, denn nicht nur Matthäus hat diese Geschichte niedergeschrieben, sie steht auch bei Markus in seinem Evangelium. Sie ist also wahr, aber was fangen wir mit so einer Geschichte an? Manchmal kann es uns helfen, den zeitlichen Zusammenhang zu betrachten. Deshalb zunächst ein paar Worte zur Vorgeschichte. Jesus, so lesen wir gleich am Anfang unserer Geschichte, machte sich wieder auf den Weg. Er wollte sich für eine Weile zurückziehen. Wieder. Das heißt, er hatte es vorher schon ein paar Mal versucht. Aber warum? Was war der Grund dafür? Es war ein sehr trauriger Anlass. Johannes, ein enger Verwandter von Jesus, war auf Geheiß des Königs hingerichtet worden. Als Jesus davon erfuhr, hat ihn das sehr getroffen. Er schnappte sich sofort ein Boot und wollte in eine einsame Gegend fahren, so kann man lesen. Er wollte einfach nur allein sein. Aber leider hat es mit dem Alleinsein nicht so wirklich geklappt. Irgendjemand muss davon Wind bekommen haben. Denn diese Nachricht, wohin er fuhr, verbreitete sich in Windeseile. Und schon strömten viele Menschen in die Gegend, wo Jesus hinfahren wollte. Und als er dort am Ufer ankam, waren die alle schon da. 5000 Menschen. Also mit Ruhe war da erstmal nichts. Und was machte Jesus? Drehte er gleich auf dem Absatz wieder um? War er genervt, weil ihm die Menschen keine Ruhe ließen? Nein, im Gegenteil. Ihm taten die Menschen leid. Und so kümmerte er sich hingebungsvoll um die Leute, sorgte dafür, dass sie ausreichend Verpflegung hatten und heilte viele Kranke. Aber dann, als die Leute sich langsam wieder auf dem Weg nach Hause machten, schickte Jesus die Jünger mit dem Boot los und sagte, fahrt schon mal rüber an die andere Seite des Sees, ich komme dann nach. Dann endlich hatte Jesus mal Ruhe, er stieg auf einen Berg und betete dort allein. Aber er hatte nicht wirklich viel Zeit, denn er musste sich gleich wieder um seine Jünger kümmern, denn die waren in der Zwischenzeit mit dem Boot in Seenot geraten. Nun also der dritte Versuch, sich zurückzuziehen. Aber diesmal wollte Jesus wohl auf Nummer sicher gehen. Er wanderte weit nach Norden, überschritt die Grenze ins Nachbarland Syrophönizien. Dort in der Gegend der Städte Tyrus und Sidon zog er sich zurück. Im Ausland, so hoffte er, konnte er endlich zur Ruhe kommen. Denn im Ausland, so sollte man meinen, ist man nicht so bekannt. Also halten wir fest, Jesus war in Trauer über seinen Verwandten und wollte einfach zur Ruhe kommen. Ich denke, das kann man gut verstehen. Doch dann geschah eben etwas, womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Er war gerade mit seinen Jüngern unterwegs, als ihn eine fremde Frau um Hilfe anrief. Ja, was sage ich? Sie schrie, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber, und das erstaunt, Jesus gab ihr keine Antwort. Die Not der Frau war doch offensichtlich. Doch warum schwieg Jesus? Wenn wir uns mal in die damalige Zeit hineinversetzen, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Frauen in Israel damals nur wenige Rechte hatten. Sie waren für den Haushalt zuständig, für die Erziehung der Kinder und für die koschere Zubereitung von Mahlzeiten. Am öffentlichen Leben konnten sie kaum teilhaben. In die Synagoge gingen die Männer, und dorthin, wo die Männer gingen, durften die Frauen nicht mit hineinkommen. Auch vermieden die Männer in der Öffentlichkeit jeden Kontakt zu Frauen, wenn sie nicht gerade zu ihren Familien gehörten. Denn es konnte ja sein, dass man sich durch die Berührung einer Frau verunreinigen konnte. Das war zum Beispiel der Fall, wenn man eine Frau berührte, die gerade ihre Monatsblutung hatte. In diesem Fall, so schrieb es die Reinigungsvorschrift vor, musste sich der Mann einer mehrwöchigen Reinigungsprozedur unterziehen, bevor er wieder in die Synagoge gehen durfte. Und damit das nicht passierte, mied man als Mann lieber gleich jeden Kontakt mit fremden Frauen. Frauen waren da in der Öffentlichkeit für Männer praktisch unsichtbar. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum Jesus den Hilfeschrei der fremden Frau ignorierte. Noch dazu einer Ausländerin, die waren ja eh alle unrein in den Augen der Israeliten. Aber für eine Ausländerin hat sie eine bemerkenswerte Anrede für Jesus gewählt. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Du Sohn Davids. Mit diesen Worten verbindet sich für die Juden zweierlei. Zum einen muss der so Angeredete ein direkter Nachkomme Davids sein, des bis dahin mächtigsten Königs in Israel. Und das war Jesus tatsächlich. Der Stammbaum in der Bibel belegt das. Aber hinter der Anrede Sohn Davids verbirgt sich für die Israeliten noch mehr. Nämlich die Hoffnung, dass ein Nachkomme Davids das Volk Israel erlösen, befreien wird. Wenn diese Frau also Jesus als den Sohn Davids anspricht, dann stellt sie sich in eine Reihe mit all jenen Israeliten, die in Jesus diesen Erlöser, den Messias, sahen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Diese Worte schrie auch ein anderer Mensch Jesus hinterher. Ein Blinder vor den Toren von Jericho. Bartimäus hieß er. Und Jesus blieb stehen und gab ihm sein Augenlicht. Eine wunderschöne Geschichte, aufgeschrieben im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Aber hier, in unserer Geschichte, blieb Jesus nicht stehen. Er ignorierte die Frau, die Mutter. Was war das Problem? Ihr Problem ist, sie ist gar keine Jüdin. Sie gehört zum Volk der Kanaaniter. Im griechischen Sprachgebrauch nennt man dieses Volk Phönizien. Und dieses Volk war bekannt dafür, dass es eben nicht an den Gott Israels glaubte, sondern an Fruchtbarkeitsgötter wie den Baal. Wie kann eine Frau aus diesem Volk Jesus als den Sohn Davids ansprechen? Diese Anrede war doch reserviert für die Israeliten. Die Frau hat damit wohl eine Grenze übertreten, eine rote Linie. Von Jesus aber wird sie erstmal ignoriert. Er läuft einfach weiter. Die Mutter aber auch. Und sie schreit weiter hinter ihnen her. Doch irgendwann sind die Jünger, die Jesus begleiteten, so genervt von der Frau, dass sie Jesus drängen. Jesus, nun unternimm doch endlich was. Erfülle ihr doch ihren Willen und wenn nicht, dann sag ihr einfach, dass sie gehen soll. Sonst gibt sie nicht auf und schreit weiter hinter uns her. Und Jesus? Er reagiert wieder anders als erwartet. Er sagt, wohlgemerkt zu den Jüngern und noch nicht zu der Frau, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Mit anderen Worten, ich bin nicht zuständig für diese Frau. Falsch verbunden. Mit diesen Worten bringt Jesus unmissverständlich zum Ausdruck, worin er seinen Auftrag sieht. Er sieht sich als Hirte seines Volkes Israels und möchte die verlorenen Schafe, die verlorenen Menschen seines Volkes zurückbringen und versöhnen mit Gott, damit sie wieder zum Volk Gottes und nichts anderes heißt Israel werden. Damit ist sein Wirkungsgebiet klar abgesteckt. Für andere Völker sieht sich Jesus in diesem Moment nicht zuständig. Das sah sein Programm nicht vor. Doch diesmal ignoriert die Mutter diese Abfuhr. Sie läuft schnell an der Gruppe vorbei und wirft sich direkt vor den Füßen Jesu in den Staub, sodass Jesus abrupt stehen bleiben musste. Sie fleht Jesus an. Herr, hilf mir! Habt ihr es bemerkt? Die Anrede, du Sohn Davids, hat sie jetzt weggelassen. Das hat sie schnell begriffen. Aber was für ein Bild des Jammers. Wie ein Hund liegt sie da, vor Jesu Füßen im Dreck. Und was macht Jesus? Er wehrt ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Es sind diese Worte aus dem Mund Jesu, die uns sprachlos machen. Bei allem Verständnis, lieber Jesus, warum bist du mit der Frau so umgegangen? Warum hat sie dich nicht gejammert, wie die 5000 Menschen, die dir hinterhergelaufen sind, als du ganz allein sein wolltest. Warum? Ich denke, die Sympathien fliegen in dieser Geschichte wahrscheinlich eher dieser mutigen Frau zu. Trotzdem möchte ich versuchen, ein bisschen Verständnis für Jesus dafür zu werben, ohne die Geschichte dabei zu verbiegen. Hunde galten in Israel als unreine Tiere. Von einem Hund abgeschleckt zu werden, war so ziemlich das Widerlichste, was einem Israeliten passieren konnte. Die Nachbarvölker Israels kannten die jüdischen Reinheitsgebote nicht und konnten sie demzufolge auch gar nicht einhalten. Sie hatten gar keine Chance, als in den Augen der Israeliten unrein zu sein. Unrein wie die Hunde. Und so bezeichnete man auch die Heiden aus den Nachbarvölkern als Hunde. Das war damals üblicher Sprachgebrauch und Jesus spricht hier auch nur das aus, was viele seiner Landsleute in dieser Situation gedacht hätten. Jesus war in gewisser Hinsicht auch geprägt von diesen Denkmustern. Aber wie müssen diese Worte auf die Mutter gewirkt haben? Sie hätte mein vollstes Verständnis gehabt, wenn sie nach dieser dritten Abfuhr Jesus enttäuscht den Rücken gekehrt hätte mit den Worten, das hat ja eh keinen Zweck. Aber dann wäre diese Geschichte vermutlich nie in der Bibel erschienen und wir hätten die Frau nie kennengelernt. Denn völlig überraschend geht die Mutter auf die Worte Jesu ein und erwidert, das stimmt, Herr. Merkwürdig. Kein Widerspruch. Sie akzeptiert, dass Jesus für das Volk Israel und nicht für ihr Volk zuständig ist. Da ist kein Aufbegehren, aber sie gibt sich trotzdem nicht mit den Worten Jesu zufrieden und kontert, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Und gibt Jesus damit zu verstehen, dass sie dem Volk Israel nichts wegnehmen will, aber trotzdem hofft, dass darüber hinaus noch etwas auch für sie, die Hündin, übrig bleibt. Was für ein starker Satz. Luther hat in einer Predigt über diese Frau gesagt, ist das nicht ein Meisterstück? Sie fängt Christus mit seinen eigenen Worten. Und da kann auch Jesus nicht widersprechen. Er spricht die Frau nun zum ersten Mal direkt an. Durchbricht die Schranke, wirft sein altes Denken über Bord und findet bewundernde Worte über den Glauben der Mutter. Frau, dein Glaube ist groß. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus in den Evangelium zwei Menschen wegen ihres Glaubens bewundert? Es sind ein Hauptmann und diese Mutter. Er ein Römer, sie eine Kanaaniterin. Der Glaube von zwei Ausländern. An dieser Frau erlebt Jesus nicht nur eine tiefe Mutterliebe, sondern einen Glauben, der Berge von Widerständen versetzt, einen Glauben, der Grenzen überwindet. Sie hätte allen Grund gehabt, angesichts der schier unüberwindlichen Widerstände, denen sie ausgesetzt war, aufzugeben. Aber sie hält an ihrem Glauben und ihrem Vertrauen fest und findet schließlich Gehör bei Jesus. Ihre Tochter wird wieder gesund. Wie konnte eine Begegnung, die so unmöglich begann, doch noch ein so gutes Ende finden? Es wäre nicht möglich gewesen, wenn da nicht Grenzen überschritten worden wären. Ja klar, wenn Jesus nicht über die Grenze ins Ausland gegangen wäre, dann hätte er die Frau auch nie getroffen. Aber in unserer Geschichte wurden auch andere Grenzen überschritten. Die Frau stellte sich anfangs mit ihrer Anrede, Jesus, du Sohn Davids, auf die Seite der Israeliten. Sie hat damit eine rote Linie überschritten. Das kam nicht ganz so gut an. Doch dann hat sie die Mauer ihres Stolzes eingerissen, als sie sich vor Jesus in den Staub warf. Und schließlich hat sie, als es eigentlich nichts mehr für sie zu hoffen gab, die Mauer der Resignation eingerissen und eine Vision der Hoffnung entwickelt, der Jesus nicht widerstehen konnte. Aber nicht nur die Frau. Auch Jesus hat in dieser Geschichte Grenzen überschritten. Es war sein Verständnis von den Grenzen seines Auftrages, dass es ihm anfangs unmöglich machte, mit der Frau zu reden, geschweige denn, ihr zu helfen. Dieses Verständnis hat er von der Frau hinterfragen und korrigieren lassen. Beide, die Mutter und auch Jesus, haben in dieser Geschichte etwas dazugelernt. Die Frau hat gelernt, dass ihr als Kanaaniterin die Anrede »Du Sohn Davids« nicht automatisch das erwünschte Heil bringt. Sie hat aber auch gelernt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben an Jesus, entgegen aller Widerstände und entgegen aller Resignation. Und Jesus? Er hat gelernt, dass es auch außerhalb des Volkes Israel Menschen mit einem unerschütterlichen Glauben gibt und dass es seinem Volk Israel nichts wegnimmt, wenn er einer Ausländerin in Not hilft. Eine Geschichte mit überraschenden Ausgängen. Eine Geschichte, die Mut macht. Mut, die eigenen Grenzen zu hinterfragen. Die Mauern in unseren Köpfen. Vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert haben wir hier in unserem Land eine Mauer eingerissen. Eine Mauer, die viele Begegnungen unmöglich machte, die wir heute haben dürfen. Und bald fehlen überall in Europa Grenzen. Zurzeit erleben wir etwas anderes. Viele tausende Flüchtlinge strömen durch die offenen Grenzen zu uns. Diese Situation macht manch einem von uns Angst, sicherlich nicht ganz unbegründet. Aber nun schon entstehen in manchen Köpfen wieder neue Mauern. Mauern aus Angst, Mauern der Wut, Mauern, die Begegnungen unmöglich machen. Ihr lieben Geschwister, ein Ende des in unser Land fließenden Flüchtlingsstromes ist nicht abzusehen. Wie sollen wir diesen Menschen begegnen? Wollen wir sie links liegen lassen, sie ignorieren, so wie die Frauen damals in der Öffentlichkeit ignoriert wurden? Unser Land wird nicht arm werden durch die vielen Flüchtlinge, aber wir können ihnen etwas von unserem Überfluss abgeben, damit auch sie menschenwürdig leben können. Sind wir bereit, unsere Mauern der Angst und Abschottung einzureißen und den Fremdlingen in unserem Land mit der Liebe zu begegnen, die Gott für uns übrig hat, auch wenn es sich dabei um Menschen mit einem für uns fremden Glauben handelt? Sind wir bereit, die Mauern in unserem Kopf einzureißen, die Beziehungen zu unseren Mitmenschen erschweren oder gar unmöglich machen? Und dabei geht es nicht nur um unser Verhältnis zu Flüchtlingen, sondern auch um unser Verhältnis zu unserer Familie, zu meinem Ehepartner, zu meinen Freunden, meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen und nicht zuletzt um unsere Beziehung zu Gott. Sind wir bereit, die Mauern einzureißen, die diese Beziehung behindern und die Ströme der Liebe und Vergebung gar nicht erst durchlassen? Sind wir bereit, unser Denken, unsere Standpunkte ohne Angst hinterfragen zu lassen? Sind wir bereit, dazu zu lernen, so wie diese Frau und so wie Jesus? Wenn wir dazu bereit sind, dann gibt es Hoffnung für uns und keinen Grund zur Resignation. Diese Geschichte, sie macht Mut, nicht aufzugeben, auch wenn alle äußeren Umstände dagegen sprechen. Sie macht Mut, nicht aufzuhören zu beten. Das hat auch Charles Haddon Spurgeon begreifen müssen. Von ihm, einem Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, gibt es eine Geschichte, die Mut macht. Auch in schwierigen, aussichtslos scheinenden Situationen das Vertrauen auf Gott nicht aufzugeben. Spurgeons Großvater war ein cholerischer, verbitterter Mann. Die Großmutter bat deshalb die Enkel, für ihn zu beten. Spurgeon, er war noch ein Kind, kam eines Tages, als es besonders schlimm mit dem Großvater war, zu der Ansicht, dass Beten hilft in diesem Fall ja doch nichts. Die Großmutter nahm daraufhin den jungen Spurgeon mit in die Küche und zeigte ihm die Küchenwaage. Sie bat ihn, sich vorzustellen, dass der hartherzige Großvater in einer der beiden Waagschalen sitzt, während in der anderen die Gebete für ihn liegen. Wenn du dir vorstellst, mein tägliches Gebet hätte das Gewicht eines Kalenderblattes, erklärte sie. Dann wäre das im Vergleich zu dem schweren Großvater nicht viel. Nimmst du aber einen ganzen Jahreskalender mit 365 Blättern, dann wiegt das schon schwerer. Und jetzt denke dir 50 ganze Kalender. Die sind schon gehörig schwer. So lange bete ich bereits für den Großvater. Ich bin überzeugt, es kann nicht mehr viel fehlen, bis unsere Gebete so schwer wiegen, dass sie ihn zum Himmel emporziehen. Wäre es nicht schade, wenn wir jetzt müde würden? Das beeindruckte den jungen Spurgeon. Er betete weiter und erlebte, dass sich der Großvater beim Tod der Großmutter Jesus Christus zuwandte und selbst tief betroffen und unter Tränen auch noch andere Menschen zum Glauben führte.